Alle Airlines sind von der deutschen Regulierung betroffen und Ryanair und Eurowings und auch EasyJet haben daraus Konsequenzen gezogen und verlassen Deutschland im großen Stil. Und wir spüren das an jedem einzelnen Flughafen, wie sehr diese Carrier fehlen. Und sie sind der Hauptgrund dafür, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Europa schlecht angebunden ist.
Die Analyse von Dr. Joachim Lange, er ist der Hauptgeschäftsführer des BDL. Das ist der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Für ein Gespräch haben wir uns in Hamburg getroffen, wie es sich gehört am Flughafen. Los geht's.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Mal bin ich vor euch auf dem Vorfeld eines Flughafens oder ich sitze mit dem Luftraummikrofon mit dem Cockpit. Diesmal gibt es mal wieder ein ausführliches Gespräch mit einer sehr interessanten Person. Seit vergangenem Sommer ist Joachim Lang der Hauptgeschäftsführer des BDL. Die wichtigste Aufgabe des Verbandes ist es wohl, die Interessen der deutschen Luftfahrtbranche gegenüber der Politik deutlich zu machen. Das werdet ihr jetzt auch gleich in unserem Gespräch hören. Also legen wir direkt los und gucken zuerst einmal auf das Luftverkehrsangebot in Europa. Das lag im vergangenen Jahr deutlich über dem Niveau vor Corona. Das Angebot der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines lag im Vergleich sogar bei 128%. In Deutschland sieht es anders aus. Ich wollte von Joachim Lang erst einmal wissen, wo die Luftfahrt in Deutschland aktuell steht.
Der Luftfahrtstandort Deutschland steht aktuell da, wo er nicht sein sollte, nämlich ziemlich am Ende der europäischen Kette. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sehen wir auch und freuen uns mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern. Die Zahlen belegen ja, dass so viel geflogen wird, nicht nur wie vor Corona, sondern so viel wie noch nie. Das heißt, wir können eigentlich ganz entspannt von einem Boom sprechen. Dieser Boom findet in Europa statt, aber er findet nicht in Deutschland statt. Das bedauern wir sehr und deshalb ist das unsere vordringlichste Aufgabe, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass es dafür Gründe gibt, die in ihrer Hoheit liegen und dass wir alles dafür tun wollen, dass wir an diesem Boom so bald wie möglich auch teilnehmen dürfen.
Wo sehen Sie denn die Gründe? Sehen Sie die Gründe ausschließlich in der Besteuerung der Luftfahrt?
Es ist nicht nur die Besteuerung, sondern es ist die gesamte Abgabenlast. Die Corona-Zeit war zu allen hart und die Länder sind unterschiedlich rausgekommen. Dann kam der Krieg dazu, der einzelne Länder da nochmal besonders getroffen hat, gerade die auch die Skandinavier, deren Geschäftsmodell natürlich darunter leidet, dass sie Russland nicht überfliegen können. Aber für uns gibt es leider überhaupt gar keine Ausrede, außer dass wir mal auf die Kosten geschaut haben und festgestellt haben, dass wir im Schnitt verglichen mit dem Durchschnitt Europas doppelt so teuer sind wie der Rest. Und wenn wir uns einzelne Länder anschauen, dann muss man einfach sagen, wir haben jetzt in diesem Jahr 2025 bei einem Abflug aus Deutschland zu einem europäischen Ziel auf einem One-Way-Flug ungefähr 5.000 Euro Steuern- und Abgabenlast. Das sind in Madrid nur 700 und in Prag nur 500. Und da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu entscheiden, dass man das Fluggerät, das man hat, lieber auf Strecken einsetzt, die profitabler zu bedienen sind. Und das ist die Konsequenz, mit der wir leben müssen.
Wir zeichnen auf am 12. Mai, jetzt ist die neue Bundesregierung fast eine Woche im Amt. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird man da auf den Luftfahrtstandort, auf die Luftfahrtindustrie zugehen?
Wir sind nicht unzufrieden mit den Passagen des Koalitionsvertrages, die sich mit der Luftfahrt befassen. Zumindest die Schriftform passt. Die Bundesregierung hat den Ernst der Lage erkannt und zeigt Bereitschaft, an den negativen Zuständen etwas zu ändern. Eine der Maßnahmen, die sie sofort umsetzen können, ist die Aufhebung der nationalen PTL-Quote, die nicht nur europarechtswidrig ist, sondern auch nicht zu erfüllen, weil es dieses PTL momentan am Markt nicht zu kaufen gibt. PTL ist die Kurzform für Power to Liquid und da geht es um ein E-Fuel für Flugzeuge, das im Zusammenhang mit Wasserstoff erzeugt wird. Und diesen klimaneutralen Treibstoff gibt es noch nicht. Es gibt dafür biogenes SAF, also das, was man häufig liest mit Frittenfett oder Altöle oder auch landwirtschaftliche Restsubstanzen. Das gibt es, aber das Problem bei allen ist, dass es deutlich teurer ist als Kerosin. Und alle darunter leiden, diese Mehrkosten irgendwie auf den Passagier umlegen zu müssen und dadurch natürlich einen Beitrag leisten, dass Ticketpreise steigen. Aber Klimaneutralität kostet etwas. Nur wäre aus unserer Sicht wichtig, dass man das so effizient wie möglich macht. Und das ist es momentan nicht, aber können wir vielleicht noch drüber sprechen.
Genau, über das Thema Nachhaltigkeit würde ich am Ende unseres Gesprächs noch mal reden. Das heißt, Sie blicken jetzt optimistisch auf die neue Regierung in Berlin und hoffen, dass in den kommenden Monaten, also vielleicht jetzt auch für alle, die den Podcast hören und gerne verreisen möchten, sollte man noch warten mit der Buchung?
Auf keinen Fall warten, denn abgerechnet wird zum Schluss. Was ich sagen kann, ist, dass die Ausgangslage des Koalitionsvertrages eine gute ist, aber das muss natürlich jetzt auch gelebt werden. Und der Hauptpunkt ist, dass es eine strukturelle Schlechterstellung in Deutschland des Luftverkehrs gibt gegenüber allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Und das liegt eben an den mittlerweile prohibitiv hohen Standortkosten. Die Politik hat in den letzten Jahren kontinuierlich Steuern und Abgaben immer weiter erhöht und hat irgendwann einen Punkt erreicht, fast wie ein Kippschalter, an dem dann die Airlines beschlossen haben, den deutschen Markt zu verlassen und auf anderen Strecken zu fliegen. Wir sehen das insbesondere bei den sogenannten Punkt-zu-Punkt-Verkehren, also von einem Flughafen in Deutschland zu einem anderen Flughafen in der Europäischen Union. Und wir sehen, dass es dort in der Folge zu drastischen Reduzierungen des Flugangebots gekommen ist. Um das mal klar zu sagen, wir liegen momentan im Durchschnitt in Deutschland bei 54% des Flugangebotes im Inland. Im Vergleich zu 2019, also vor Corona. Dieser Wert wird aber verzerrt dadurch, dass Frankfurt und München eingerechnet sind. Wenn ich Frankfurt und München rausnehme und schaue mir Stuttgart an und ich schaue mir Hamburg an oder Düsseldorf oder Köln-Bonn und Berlin, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass wir nur bei 20% des Inlandsverkehrs liegen, den wir mal hatten. Und wenn ich da jetzt Flüge abziehe, die dann nach Frankfurt und München gehen, bleibt nicht mehr viel übrig. Das heißt, der Inlandsverkehr ist komplett zusammengebrochen.
Wo sind die Leute hingegangen? Also ein gutes Bahnangebot kann es ja nicht sein, was da sozusagen die Passagiere aus dem Flugzeug gezogen hat.
Das kommt ein bisschen auf die Strecken an. Also bei Berlin-München würde ich sagen, vielleicht schon. Aber in der Masse sind die Leute aufs Auto umgestiegen, weil sie eben sicherstellen wollen, dass sie am Ende eines Arbeitstages auch noch nach Hause kommen. So, und das ist eigentlich nur gewährleistet, wenn ich mich selbst hinter das Steuer setze. Das haben mittlerweile viele gemerkt, dass das nicht optimal ist. Ich werde auch von Politikerinnen und Politikern öfter angesprochen, dass sie von ihrem Wahlkreis aus nicht mehr nach Berlin kommen und das misslich finden. Und daran kann man natürlich etwas ändern, denn dass das Inlandsangebot überproportional stark nachgelassen hat und auch weiter sinkt im Gegensatz zu den anderen Geschäftsmodellen, liegt daran, dass im Inland die Luftverkehrssteuer zweimal fällig wird bei Hin- und Rückflug, wenn ich aber ins Ausland fliege, nur einmal. Und insofern, wenn ich daran etwas ändern möchte, wenn ich den Inlandsflugverkehr stärken möchte, dann könnte man den Vorschlag umsetzen, dass man bei einem Hin- und Rückflug in Deutschland die Luftverkehrssteuer nur einmal kassiert.
Dann warten wir mal ab. Es gibt ja Kritik. Sie haben gerade gesagt, dass die Luftfahrt da sehr stark zur Kasse gebeten wird. Gibt auch andere Stimmen, die sagen, dass der Luftverkehr subventioniert wird, zum Beispiel, weil Kerosin eben nicht besteuert wird oder es keine Mehrwertsteuer auf Auslandstickets gibt. Verstehen Sie diese Kritik?
Diese Kritik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und basiert meiner Meinung nach auf, sagen wir mal, fehlender Befassung mit dem Thema, denn dass die internationalen Flüge nicht besteuert werden, ist auf der ganzen Welt so. Das ist ein internationales Abkommen und das gibt es schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dass es keine Kerosinsteuer gibt, das stimmt auch nur teilweise. Es gibt keine Steuer, die so heißt, aber es gibt eine Luftverkehrssteuer. Und die ist mit dem gleichen Argument eingeführt worden, wie man eine Kerosinsteuer einführen könnte. Also und wir haben darüber hinaus mittlerweile ja auch europäische Besteuerungen in Form von SAF. Das heißt, wir haben eine SAF-Quote, die zu erfüllen ist. Das heißt, die Klimaneutralität wird jetzt seit Januar diesen Jahres bezahlt. Das macht sich dann auch bemerkbar. Ja, es gibt auch Airlines, die das ausweisen, was das kostet, dass man klimaneutralen Treibstoff beschaffen muss. Also die gibt es de facto. Sie heißt nur anders.
Jetzt haben wir also über die politische Komponente gesprochen. Vielleicht nochmal eine Frage zu dem Thema. Tragen die Airlines in Deutschland auch eine gewisse Mitschuld? Also wenn man zum Beispiel sich anschaut, Lufthansa, die ja nicht ausreichend moderne Flieger in der Flotte hat, dann wurden während der Corona-Pandemie viele Mitarbeitende erstmal entlassen. Gab dann auch Probleme, das sozusagen wieder hochzufahren, das ganze System. Also tragen die Airlines vielleicht auch eine große Mitschuld daran, dass es aktuell nicht so rund läuft?
Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Wenn ich ein Fluggerät bestelle, das nicht geliefert wird, ist das doch nicht meine Schuld. Also meine Schuld wäre es, wenn ich nichts bestellen würde. Aber alle investieren, was sie nur können, in modernes Fluggerät. Jede Airline bestellt das neueste Gerät, das sie nur überhaupt kriegen können. Warum? Weil es im Schnitt 25-30% weniger Sprit verbraucht. Das ist bares Geld. Hat aber auch den positiven Nebeneffekt, dass man weniger CO2 emittiert. Wir liegen mittlerweile bei 3,4 Liter pro 100 Kilometer pro Passagier. Das ist 45% weniger als noch 1990. Das ist ja der Wert, mit dem klimapolitisch alles immer verglichen wird. Also wir sind da auf einem guten Weg. Und wenn dann, das kommt dann ein bisschen drauf an, wie ich bestuhle. Ja, wenn ich also nur Economy habe und die ist auch noch eng bestuhlt, dann komme ich auf unter 2 Liter mit einem neuen Fluggerät. Also das kann sich schon sehen lassen. Und wenn dann diese 2 Liter auch noch klimaneutral sind, dann nähern wir uns dem Ziel des klimaneutralen Fliegens schon. Das Problem ist, wie kann ich überhaupt noch als Airline das Geld verdienen, um einen neuen Flieger zu kaufen? Und da beißt sich die Katze eben in den Schwanz. Ja, wenn die Politik mir das so erschwert, dass ich das nur noch im Ausland machen kann, dann muss ich da eben hin. Und so erklärt sich eben auch, dass bestimmte Strecken aus Deutschland heraus nicht mehr bedient werden, weil die sind so teuer, dass ich mein Fluggerät eben auf lukrativeren Stellen einsetze, damit ich das Geld verdienen kann, um mir neue Maschinen zu leisten. Wenn die dann auch noch kommen, ist es umso besser. Aber solange muss ich dann eben mit einer bestehenden Maschine fliegen. Das wünscht sich jede Airline anders, weil eine Maschine nicht auszutauschen gegen eine neue Maschine bedeutet einen höheren Wartungsaufwand, das ist teurer, das will niemand. Also alle sind froh, wenn dann die neue Maschine da ist und man sie auch einsetzen kann.
Jetzt sind Sie nicht der Pressesprecher von Lufthansa, aber wenn man mal in Frankfurt am Flughafen ist, da sieht man schon erstaunlich viele 4 Strahler. Also das ist schon sehr besonders, wenn man sich da in der Luftfahrt weltweit umschaut. Und das ist natürlich dann schon ein großer Nachteil, wie Sie auch sagen, weil 4 Strahler natürlich sehr, sehr teuer sind im Unterhalt.
Also so sagen das jedenfalls alle. Und aber das ist ja kein Schicksal, dass sich Airlines, egal welche, ausgesucht hätten, sondern das hängt eben damit zusammen, dass die bestellten Maschinen noch nicht da sind. Mit dieser Situation müssen alle Airlines weltweit klarkommen. So, aber auf der anderen Seite sagen sowohl Airbus als auch Boeing, dass in den nächsten 20 Jahren sich die Zahl des Fluggeräts verdoppeln wird. Das heißt, die Zukunft des klimaneutralen Fliegens liegt am modernen Fluggerät und am klimaneutralen Treibstoff. Und da sehe ich eben eigentlich eine Hauptverantwortung. Die Airlines tun, was sie können, um modernes Fluggerät zu kaufen. Aber die Regierungen tun nicht genug, um dafür zu sorgen, dass es ausreichend klimaneutralen Treibstoff gibt.
Sie werden das sicherlich auch verfolgt haben. In der vergangenen Woche hat die IAG, also die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia hauptsächlich, bekannt gegeben, dass sie im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben haben, was selten passiert, weil das natürlich die Zeit ist, in der nicht so viel geflogen wird. Was machen die vielleicht besser als deutsche Airlines?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie was besser machen als deutsche Airlines. Vielleicht haben sie einfach nur bessere Rahmenbedingungen. Und das ist das, worüber wir uns beklagen. Bei uns ist der Staat zu gierig geworden und die Kosten bei uns liegen doppelt so hoch wie im Durchschnitt Europas. Da kann man fühlen, dass hier was nicht stimmt. Also insofern, unter gleichen Rahmenbedingungen würden vielleicht deutsche Airlines auch im ersten Quartal einen Gewinn gemacht haben. Aber alleine die Luftverkehrssteuer kostet über 2 Milliarden, die andere Länder eben nicht haben. Ja? Und also es gibt nur 7 Länder, die sie haben. Das heißt, 20 in der EU haben sie nicht. Und das alleine ist schon eine Wettbewerbsverzerrung. Also man kann dann auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich würde mir einfach wünschen, dass die neue Bundesregierung erkennt, dass Entscheidungen der Vergangenheit dazu geführt haben, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Und dass wir als Wirtschaftsstandort, übrigens der größte Wirtschaftsstandort in Europa, mit einer sehr dezentral verteilten Wirtschaft, diese nicht bedienen können. Denn die Kunden aus Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf können wir nicht so zu ihren Zielen bringen, wie sie das gewohnt sind. Das liegt aber nicht daran, dass der Luftverkehr das nicht gerne machen würde. Aber die Maschinen werden einfach ganz woanders eingesetzt. Und insbesondere auch die Punkt-zu-Punkt-Verkehre haben drastisch gelitten. Das heißt, ich komme von diesen dezentralen Flughäfen einfach nicht mehr weg. Und das ist mittlerweile auch bei den IHK gelandet, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Fläche beschweren sich, dass sie nicht mehr zu ihren Kunden kommen. Und dafür gibt es natürlich einen Grund.
Gucken wir nochmal auf den Wettbewerb, jetzt mal eher Langstrecke. Und auch da sieht man ja, dass der Markt da extrem unter Druck ist. Emirates würde ja super gerne nach Berlin fliegen. Aus Ihrer Sicht lieber nicht, oder?
Das ist ein Verkehrsrechte-Thema. Das ist nicht Gegenstand unseres Verbandes. Damit beschäftigen wir uns nicht. Kann ich nichts zu sagen.
Aber wenn man sich anguckt, Katar, die ja vollen Zugriff auf Deutschland haben, jetzt ja auch relativ neu nach Hamburg fliegen. Also der Wettbewerb ja von den Airlines aus dieser Region kommt auch Turkish Airlines, die ja wirklich extrem häufig nach Deutschland fliegen. Wie schätzen Sie diesen Wettbewerb ein?
Der Wettbewerb ist unfair, weil die Airlines aus dem nicht-europäischen Ausland, wie die arabischen und auch die türkischen Airlines, nicht betroffen sind in dem Maße wie die deutschen Airlines von europäischen Regulierungen. Wir müssen alle seit Januar diesen Jahres 2% klimaneutralen Treibstoff beimischen. Das kostet uns alleine dieses Jahr 400 Millionen zusätzlich. Diese Beimischungspflicht ist endzielbezogen und für die nicht-europäischen Airlines nur bis zu ihrem ersten Drehkreuz. Das heißt, nur bis Singapur oder bis Dubai, aber für den Rest der Strecke nach Hongkong oder nach Singapur eben nicht. Und das macht unterm Strich ziemlich viel Geld aus. Und insofern können die natürlich zwangsläufig ein Ticket günstiger anbieten. Wir machen da auf europäischer Ebene Vorschläge, wie man das ändern kann, indem man zum Beispiel für alle aus Europa abgehenden Flüge eine Klimaabgabe zahlt, die endzielbezogen, passagierbezogen und endzielbezogen ist. Und es völlig egal ist, ob man das in einem Direktflug macht oder mit umsteigen.
Das wäre dann gleicher Wettbewerb für alle. Gucken wir nochmal auf die Kurzstrecke, auf das Europageschäft. Wer sind da so die großen Gegenspieler? Also eine Ryanair, eine EasyJet, ist die eine große Konkurrenz zu Eurowings?
Alle Airlines sind von der deutschen Regulierung betroffen und Ryanair und Eurowings und auch EasyJet haben daraus Konsequenzen gezogen und verlassen Deutschland im großen Stil. Und wir spüren das an jedem einzelnen Flughafen, wie sehr diese Carrier fehlen. Und sie sind der Hauptgrund dafür, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Europa schlecht angebunden ist. Und das schadet dem Wirtschaftsstandort. Meine Sorge ist, dass die neue Bundesregierung, wenn sie jetzt mit dem Infrastrukturpaket einen Aufschwung organisiert, davon ausgeht, dass dann die Luftfahrt die gesteigerte Nachfrage auch bedienen kann. Und das wird nicht passieren. Denn für die Airlines wird es ja nicht attraktiver, in Deutschland zu fliegen. Die Kosten sind ja nach wie vor extrem hoch. Das heißt, die Nachfrage wird erhöht. Das Angebot bleibt gleich oder verbessert sich vielleicht minimal. Das kann ja betriebswirtschaftlich nur bedeuten, dass die Ticketpreise enorm steigen werden. Das macht alle unzufrieden. Das heißt, das Erste, was jetzt gemacht werden muss, ist zu verstehen, dass wir kein Nachfrageproblem haben, sondern wir haben ein Angebotsproblem. Wir müssen dieses Angebotsproblem lösen. Und die Airlines, die Deutschland verlassen, sagen uns, Deutschland ist 10 Euro pro Passagier zu teuer. Das heißt, die Aufgabe der neuen Bundesregierung besteht darin, 10 Euro Entlastung zu organisieren. Wir haben gesagt, 10 Euro, das wäre die komplette Luftverkehrssteuer. Das haben sie nicht geschafft. So, da gab es Kräfte, die so weit nicht gehen wollten. Das heißt, man geht jetzt einen ersten Schritt und sagt, wir nehmen die letzte Erhöhung zurück. Das ist prima. Das wird aber nicht reichen. Das sind vielleicht 3 Euro. Deshalb schlagen wir vor, dass die Bundesregierung sich auch an den Kosten der Flugsicherung beteiligt, so wie das in anderen Ländern auch der Fall ist, und sich auch an den Kosten der Sicherheitskontrollen beteiligt, weil es eine hoheitliche Aufgabe ist. Das machen viele Länder genauso. Deshalb der Unterschied zwischen der deutschen Regelung des Luftverkehrs und der aller anderen Länder in Europa ist, dass alle anderen Länder sich an den Kosten beteiligen, die Bundesregierung aber nicht. Und wir sagen, das kann so nicht weitergehen, beziehungsweise wenn es so weitergeht, wird es keine Verbesserung des Luftverkehrs geben. Wenn ihr die wollt, dann müsst ihr euch an den Kosten der Luftfahrt auch beteiligen, so wie andere EU-Mitgliedstaaten das auch tun.
Also damit leider eine Forderung rausgehört. Sind herausfordernde Zeiten. Vielleicht nochmal einen Blick rüber in die USA. Seitdem Donald Trump zum zweiten Mal Präsident der USA geworden ist, haben sich die Beziehungen zwischen Europa und den USA doch deutlich abgekühlt. Wie blicken Sie auf das Transatlantikgeschäft, was ja eigentlich auch für deutsche Airlines ein sehr lukratives Geschäftsfeld ist?
Absolut, es ist ein attraktives und es ist auch ein wichtiges. Und wir schauen da natürlich mit großer Aufmerksamkeit hin, können bisher aber nicht erkennen, dass sich da Veränderungen ergeben, die nicht im Rahmen dessen liegen, was wir erwarten. Und wir sehen ja auch Stand heute, dass zum Beispiel große Streitigkeiten wie zwischen USA und China dann doch auch gelöst werden. Und man dann plötzlich von den immens hohen Strafzahlungen bei den Zöllen wieder runterkommt. Also die Zölle sind ganz offensichtlich ein Startsignal für Verhandlungen. Und wir hoffen mal, dass sich das alles beruhigt. Und wenn dann alle bilateralen Verhandlungen abgeschlossen sein werden, sagen wir mal, der internationale Handel und das Marktgeschehen sich auch wieder normalisieren. Aber bisher ist es so, dass die USA nach wie vor sehr gefragt sind.
Jetzt haben Sie es ein paar Mal auch schon angesprochen, SAF. Also wenn es darum geht, die Luftfahrt grüner zu gestalten, da gibt es natürlich große Ziele für die kommenden Jahre. Wo stehen wir aktuell? Was sind so die Punkte, wo Sie das Gefühl haben, da geht es dann vielleicht doch nicht ganz so schnell, wie man sich es vielleicht wünschen würde?
Wir haben große Sorge, dass wir die Verpflichtungen, die uns angelastet werden und aufgebürdet werden durch die Europäische Union, nicht erfüllen können, weil die Voraussetzungen nicht so sind, wie man sich das vielleicht von Kommissionsseite gedacht hat. Die Kommission hat gedacht, wenn sie beim Thema klimaneutralem Treibstoff, wenn sie eine Quote vorgibt und eine Strafe festsetzt für das Nichterfüllen der Quote, dass sich dadurch ein Markt ergibt. Das hat nicht funktioniert. Also den klimaneutralen Treibstoff gibt es in zwei Formen. Es gibt einmal Sustainable Aviation Fuels, also klimaneutralen Treibstoff in Form von biogenen Reststoffen. Und es gibt ihn einmal aus Power to Liquid, da ist dann zum Beispiel auch Wasserstoff im Spiel. Das SAF biogenen Ursprungs, also mit landwirtschaftlichen Resten, mit Holzresten, mit Altölen, Altfetten, das gibt es, das kann man kaufen. Das ist aus unserer Sicht auch vermutlich bis 2030, 2029 verfügbar. Danach steigen die Quoten aber so stark an, dass wir große Zweifel haben, dass ausreichende Mengen produziert werden können. Spätestens dann bräuchte man die zweite Variante von SAF, nämlich das PTL-SAF, also das E-Fuel. Und das gibt es bisher noch gar nicht. Und wir sehen auch nicht, dass irgendjemand sich anschickt, es in großen Mengen zu produzieren. Denn das müssten ja die Mineralölkonzerne sein. Und wir sind mit allen von denen im Gespräch. Und keiner von denen sagt, dass er es macht. Weil sie alle sagen, es ist viel zu teuer. Es ist im Herstellungsprozess zu teuer. Ihr würdet es danach nicht kaufen, weil es würde euch den kompletten Flugpreis zerschießen. Also machen wir es auch nicht. Das führt nur dazu, dass nach geltendem Europarecht wir dann ab 2030 eine empfindliche Strafe zahlen müssten dafür, dass wir es nicht kaufen. Und deshalb weisen wir jetzt schon die Kommission darauf hin, dass es da möglicherweise in ein paar Jahren zu einem Problem kommt. Denn wenn wir es 2030 kaufen sollen, dann müsste jetzt schon jemand anfangen, die Anlage zu bauen, um es zu produzieren. Und da das nicht passiert, haben wir jetzt schon mal Signale nach Brüssel geschickt, dass wir da Zweifel haben, dass das, was Sie sich vorgestellt haben, funktioniert. Wir machen aber zumindest Vorschläge, wie man ausreichend viel Geld einsammeln könnte, um es auch für die Mineralölkonzerne attraktiver zu machen, PTL zu produzieren.
Wo könnte das Geld herkommen?
Aus der Luftfahrtbranche selbst. Also wir sagen nicht, das müsst ihr aus dem Haushalt nehmen oder vom Steuerzahler, sondern wir sagen, erhebt doch eine europäische Klimaabgabe auf jeden Flug, der aus Europa abgeht, pro Passagier und Endziel bezogen und unabhängig davon, ob man direkt fliegt oder über ein Drehkreuz. Und dieses Geld könnte man dann nehmen, um diese erheblichen Mehrkosten auf ein Niveau zu bringen, das sich zumindest in der Nähe von Kerosin bewegt und nicht so weit weg ist wie heute.
Sie haben die Branche natürlich im Blick. Wir haben jetzt hier keine Glaskugel, aber wir können uns ja mal eine Glaskugel vorstellen. Wie wird die Luftfahrt in 30, 40 Jahren aussehen mit Blick auf Nachhaltigkeit?
Sie wird definitiv viel nachhaltiger noch sein. Das ergibt sich schon alleine aus den EU-rechtlichen Anforderungen. Die Quoten werden ja massiv steigen. bis zum Jahr 2050. Und insofern müssen die auch erfüllt werden. Das wird etwas kosten. Also Fliegen wird definitiv teurer werden, denn Klimaneutralität kostet etwas. Es wird Flugzeuge geben, deren Triebwerke mit immer weniger Sprit das Gleiche leisten, vielleicht sogar mehr leisten als in der Vergangenheit. Auch das ist ein gutes Signal. Und es wird hoffentlich ausreichend klimaneutralen Treibstoff geben. Und dann werden wir vielleicht in 30 Jahren auch sehen, dass es bestimmte Segmente gibt, bei denen Fluggerät auch batterieelektrisch oder dann eben mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben werden kann. Aber das wird nach dem, was Airbus uns Anfang des Jahres gesagt hat, eben noch in den Anfängen selbst dann sein. Aber man könnte sich vorstellen, dass insbesondere kleineres Fluggerät, das im Regionaldienst eingesetzt wird, dann vielleicht auch elektrisch fliegt. Das wäre die Entwicklung, die ich sehe. Also deutlich effizienter noch als heute. Zusätzliche Antriebsformen und klimaneutraler Treibstoff, bei dem aus heutiger Sicht es nicht um die technische Frage geht, wie er hergestellt werden kann, sondern wie kann ich dies wirtschaftlich tun, damit es sich rechnet.
Vielleicht ganz zum Schluss nochmal ein schneller Blick auf die Situation der Flughäfen in Deutschland. Logischerweise weniger Passagiere, die da abfliegen und ankommen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Frankfurt mal anguckt und vergleicht mit anderen Drehkreuzen wie Istanbul, Doha oder Dubai, haben Sie auch den Eindruck, dass was so ein modernes Terminal angeht, also Deutschland dann doch ein Stück ins Hintertreffen geraten ist?
Das ist ja unbestritten, weil die Flughäfen in den Ländern, die Sie genannt haben, auch eine völlig andere Funktion haben. Das ist in diesen Ländern auch über das hinaus, was ein Flughafen eigentlich ist, eine Visitenkarte des jeweiligen Landes. Und der jeweilige Herrscher oder Regierungschef des jeweiligen Landes legt sehr viel Wert darauf, dass sein Flughafen noch besser ist als die der Nachbarn. Und möchte sich eben auch differenzieren dadurch, dass sie weit über das, was eine Infrastruktur ist, hinaus eben etwas anbieten, weswegen alle Leute zu ihnen kommen wollen. Das ist absolut verständlich, wird von diesen Ländern auch mit großen Summen begleitet. Das findet bei uns natürlich nicht statt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bundesregierung sagt, wir möchten hier eine bestimmte Anzahl von Flughäfen haben, die so sensationell sind, dass die ganze Welt nur noch über Deutschland fliegen will. So sind wir einfach nicht gestrickt, müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es diesen Wettbewerb gibt. Und solange dieser Wettbewerb unter, sagen wir, marktwirtschaftlichen Bedingungen zustande kommt, ist das ja auch okay, weil so ein Luxus muss ja auch bezahlt werden. Ja? Aber dadurch, dass dann eben staatliche Beihilfen dort reinfließen, sehen wir das schon sehr kritisch. Weil wir eben sehen, dass es ein Statussymbol ist, der Flughafen, und er ist nicht einfach nur eine Infrastruktur. Und dieser Flughafen wird dann eben möglicherweise an vielen Stellen bevorzugt behandelt und eben nicht, muss sich nicht rechnen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, wie wir das eben so kennen. Das sehen wir dann schon auch als Wettbewerbsverzerrung und adressieren es auch. Aber wir müssen damit klarkommen. Aber es ist völlig klar, dass weder eine Bundesregierung noch eine Landesregierung bereit sind, in einen Flughafen so viel Geld zu investieren, nur damit er eben so viel mehr kann als das, was er können soll.
Aber das wäre doch jetzt eine Challenge. Wir haben einen neuen Bundeskanzler. Müssen Sie jetzt Friedrich Merz davon überzeugen, dass Frankfurt zum Beispiel seine Visitenkarte sein könnte? Immerhin, er fliegt ja selbst ein Flugzeug. Sehen Sie da gewisse Punkte, wo Sie besser anknüpfen können?
Ich wäre schon zufrieden, wenn die Bundesregierung unter seiner Führung ein Verständnis dafür entwickeln könnte, dass dieser Standort momentan unter Wert arbeiten muss, weil der Staat zu viel Steuern und Abgaben erhebt und damit das Modell, das Geschäftsmodell kaputt macht. Und darunter leiden nicht nur die Airlines, sondern es leiden auch die Flughäfen darunter, die eine Infrastruktur vorhalten für eine Anzahl von Passagieren, die momentan nicht erreicht wird. Und damit wird es für alle Nutzerinnen und Nutzer momentan teurer, als es sein müsste. Dieses Verständnis zu bekommen, das wäre das Ziel aus meiner Sicht für diese Bundesregierung und daraus dann eben auch Entscheidungen abzuleiten.
Dann kommt jetzt die letzte Frage in diesem Podcast.
Das Lieblingsflugzeug.
Welches Flugzeug fliegen Sie am liebsten?
Das ist keine ganz leicht zu beantwortende Frage. Ich fliege tatsächlich lieber in kleineren Flugzeugen, weil da das Flugerlebnis unmittelbarer ist. Also so klein wie möglich, weil es so dicht am wahren Fliegen ist wie möglich. Das mag ich besonders.
Also der A320 ist auch noch zu groß?
Ja, das kann auch eine Embraer sein oder noch kleiner. Also je kleiner, desto lieber. Am liebsten im Helikopter.
Aber ansonsten sehen Sie ganz gerne große Flugzeuge an deutschen Flughäfen?
Definitiv ja. Und auf Langstrecke ist es natürlich auch super angenehm. Aber ich mag eben alleine schon auch dieses Gefühl des Fliegens. Und das kommt natürlich in kleinen Maschinen deutlich besser rüber.
Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Dr. Joachim Lang, der Hauptgeschäftsführer des BDL mit einer Standortbestimmung für die deutsche Luftfahrt. Dann schauen wir mal, wo die Reise in den kommenden Jahren hingeht. Wir beobachten das jeden Tag ganz aktuell auf aerotelegraph.com. Da lohnt es sich, jeden Tag reinzuklicken. Und schön, dass Sie hier reingehört habt. Bis ganz zum Schluss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aerotelegraph.